Wir haben Halloween, sagen Hallo aus Wien. Und wir haben jetzt für euch einen Talk, der aufgezeichnet wurde aus Termingründen, wie sich das für 2020 irgendwie auch gehört. Damit es aber doch wieder 2020 ist, ist die Fenner dann anschließend gemeinsam mit der Jinx doch wieder im Pausenraum. Worum geht's? An 1984 im gestreckten Galopp rechts vorbei in die schöne neue Welt. Und das... also an 1984 im gestreckten Galopp rechts vorbei in der schönen neue Welt. Es geht um Dystopien, es geht um Fahrenheit für 51, es geht, wie der Name schon sagt, um 1984 und natürlich auch um die schöne neue Welt. Wir wünschen euch jetzt für die nächsten 45 Minuten eine spannende und gute Unterhaltung. Und ich melde mich dann danach nochmal. Bis gleich.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich habe heute hier mit mir in diesem Stream die Fenner Williams. Hallo Fenner.
Hallo, guten Abend.
Fenner, du bist heute hier, beziehungsweise vielleicht gleich mal ganz zu Anfang. Wir sind heute hier zu zweit. Es wäre nicht 2020, wenn es nicht Überraschungen mit sich brächte. Eigentlich wären wir zu viert hier. Und zwar eigentlich wären noch der Richard und der Quentin von der Orwell Society mit hier. Leider ist dem jetzt gerade nicht so. Aber immerhin, Fenner hat es geschafft und wir machen hier heute diese Voraufzeichnung.
Genau. Und ich freue mich, dass ich dabei sein kann, weil ich eigentlich alles, was ihr macht, immer mit großer Neugier begleite.
Ah, danke. also ganz herzliche Grüße Richtung Orwell Society an den Richard und an
danke.
Den Quentin.
Die werden sich das ganz, ganz, ganz sicher aus der Ferne angucken, nichts verstehen, aber trotzdem glücklich sein.
Oh, wir haben ja Übersetzungen. Also es gibt ÜbersetzerInnen, die jetzt ganz fleißig hier schon am Machen sind, damit wir zumindest Deutsch, Englisch das Programm
super.
In beide Richtungen verständlicher.
Gut.
Fenner, magst du vielleicht gerade ganz kurz sagen, was du genau alles zu tun hast? Also wir kennen uns jetzt als Autorinnen, ganz, ganz liebe Autorenkollegin, aber du bist ja auch bei der Orwell Society mit dabei, richtig?
Ja, also ich bin sozusagen die Repräsentantin der Orwell Society in Deutschland oder sagen wir mal im deutschsprachigen Gebiet, deswegen auch irgendwelche Fragen, die später noch kommen oder schriftlich an mich gerichtet werden wollen, sollen, dürfen, unbedingt über meine Webseite www.fenner-williams.com. Darüber kann man mich erreichen und ich schwöre, ich beantworte jede, wenn auch nicht innerhalb von 10 Sekunden. Ich bin schon ziemlich früh, vielleicht sollte ich da ein ganz klein bisschen ausholen, immer sehr an Utopien und Dystopien interessiert gewesen und habe da eigentlich alles im wahrsten Sinne des Wortes abgegrast, was es seit dem allerersten der Utopia, also dem allerersten utopischen Roman gab. Da kann ich gerne nachher noch was dazu sagen. Habe darüber auch meine Arbeit geschrieben und habe dann irgendwann festgestellt, die mich am meisten interessieren oder die mir am nächsten sind bei der Art, wie ich hoffe, dass ich die nie diese Art von Lebensstil oder aufgedrückten Lebensstil jemals erleben muss, dass mir doch am nächsten George Orwell und Aldous Huxley waren. Und da mir 1984 als das Werk schlechthin in der utopischen Literatur erschien, habe ich dann irgendwann mal gedacht, du versuchst rauszukriegen, wo dieses Buch geschrieben wurde, wer dieses Buch, wer das war, warum hat er das geschrieben? Und musste dafür auf eine ganz einsame Insel in Schottland fahren, die heißt Jura. Und auf dieser ganz einsamen Insel im Westen von Schottland, wenn man die einzige Straße 30 Meilen nach Norden fährt, kommt irgendwann ein Schild, ab hierher geht es nur noch zu Fuß weiter und du befindest dich auf privatem Gelände. Und von da sind es nochmal 7 Meilen Fußweg, bis man an einem einsamen Gehöft ankommt, das heißt Barn Hill. Und dieses einsame Gehöft ist der Ort, an dem George Orwell 1984 geschrieben hat, nur in Begleitung seines kleinen Sohnes Richard, der eigentlich heute hier mit sein sollte. Nicht mehr so kleines, aber immer noch sehr klug. Und
Sehr schön.
dort hat er in einer Ecke die Welt erstehen lassen, die wir mit 1984 kennen. Jetzt darf man da nicht hin, und das erzählte ich dann den Leuten, wie traurig ich darüber war. Und dann sagten die: Komm, wir kennen den Sohn von George Orwell, wir fragen den einfach. Ja, habe ich gedacht, klar, das Wort einfach hätte ich jetzt in diesem Fall nicht gewählt, aber die haben das gemacht. Die Orwell Society und Richard haben sich mit mir in Verbindung gesetzt, und keine 11 Monate später stand ich gemeinsam mit denen in diesem Haus und konnte ihnen alles fragen. Und mittlerweile, es sind ja viele Jahre seitdem vergangen, sind wir gut befreundet, machen viele Dinge zusammen, die George Orwell sozusagen zu Ehren passieren sollen. Wie letztes Jahr sind wir zusammen auf den Spuren von George Orwell im Spanien gewesen.
Sehr schön. Sag, du hattest eben gerade von Utopien gesprochen. In unserem heutigen Wortschatz klingt das jetzt natürlich erstmal etwas irritierend, weil wir ja auch eigentlich die meiste Zeit vom Gegenteil reden, ne, von Dystopien. Ich bin aber selbst auch drüber gestolpert, dass ja Brave New World 1931 unter dem Titel Utopie veröffentlicht worden ist. Und da war ich dann also ein bisschen irritiert, so wie kommt man darauf, dass das eine im positiven Sinne Utopie wäre? Ist es ja aber gar nicht, ne?
Nein, ist es nicht. Also in dem Moment, wo wir uns in was nicht wohlfühlen, ist es natürlich nichts Positives, während Utopie uns als was Positives erscheint. Aber das liegt also schlicht daran, dass der erste Roman, den es überhaupt gegeben hat, zu Zeiten von Heinrich dem VIII. Entstand. Thomas Morus, der erst geköpft und dann heilig gesprochen wurde, was auch mit diesem Buch zusammenhängt, hat ein Buch geschrieben, das hieß Utopia, und hat darin eine Welt entworfen, wie er sie sich besser vorstellt als unter Heinrich dem VIII. Und ganz ehrlich gesagt ist das so modern, wenn man das liest, staunt man. Mädchen und Jungen werden gemeinsam unterrichtet. Bildung führt dazu, dass man so viel Hirn hat, dass man die richtigen Leute wählt. Hallo? Könnten wir heute gerade gut gebrauchen. Dass man erkennt, ob irgendjemand, und das fügt sich ja dann auch in Schöne neue Welt und in 1984 ein, ob irgendjemand jemanden anderen unterdrücken will, um seine eigenen Interessen zu bekunden. Heißt also, die ersten Sachen wurden immer Utopien genannt, und irgendwann so in den 70er Jahren ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, oder die Literaturwissenschaft auch gesagt hat: Wenn irgendwas nicht schön ist, kann das nicht Utopie heißen, dann muss das Dystopie heißen. Im Grunde genommen geht es darum, immer etwas zu schreiben. Das kann ja auch ein Gedicht sein, das muss ja nicht unbedingt, oder es kann auch ein Buch sein oder eine Novelle, die eigentlich darum handelt, dass man selber denkt, sich nicht vorschreiben lässt, das nicht zu tun, und der Bequemlichkeit aus dem Weg geht, die oft dazu führt, dass wir gehorchen.
Womit wir eigentlich jetzt auch schon gerade mitten in unserer heutigen Gesellschaft dann auch schon fast angekommen wären. Und eine Frage, die mir quasi vorab zu unserem Gespräch eingereicht wurde, ist, bezieht sich jetzt tatsächlich auf das 1984. Und da haben wir ja quasi den Gegenentwurf zu, oder wir haben ja eben diese sozialistisch geprägte Einheitsgesellschaft, sehr ja halt Überwachungsstaat, ne, sehr streamlined, Und deren größtes Feindbild war ja der Kapitalismus davor, wo sie halt dann ja auch drauf eingehen, so, ja, da musste man dann sich vor den Männern mit den Zylindern verbeugen und so. Und wir haben es jetzt irgendwie geschafft, beides zusammen zeitgleich letztendlich umzusetzen. Allerdings halt mit dem Twist, dass bei uns ja die Überwachungsgesellschaft nur zur Hälfte vom Staat, aber vor allem halt auch tatsächlich durch den Kapitalismus, durch Firmen, durch Konzerne ausgeübt wird. Und das war so ein, die Frage dazu war, was hätte George Orwell dazu jetzt wohl gesagt?
Witzigerweise haben wir darüber gerade in der George Orwell Society diskutiert. Das Buch wurde ja vor allem geschrieben gegen totalitäre Regime. Gleichzeitig hat er aber auch Essays geschrieben, in denen er völlig deutlich macht, dass dazu immer Leute mit Wackelpudding statt Rückgrat gehören. Ja? Je mehr Leute mit Rückgrat es gibt, desto schlechter kann man Dinge umsetzen. Natürlich wird es in Gewalt, wenn es mit Gewalt umgesetzt wird, überhaupt gar kein Problem, das schafft man immer. Ein Panzer wird immer gegen einen Menschen ankommen. Das wird nie ein Problem sein. Aber wir sehen es gerade in Belarus. Je mehr Leute auf der Straße sind und je mehr Öffentlichkeit positiv auf so etwas guckt, desto schlechter kann man da irgendwie mit Gewalt antworten. Die Idee, glaube ich, hinter solchen Utopien wie 1984 ist ganz sicher, dass sie uns sagt, es liegt auch an euch. Es liegt auch an euch, dass ihr euch hinstellt und sagt, Moment mal, was mir da jemand erzählt, der in einer Limousine um ein Krankenhaus fährt und sagt, ihr müsst euch nicht in Acht nehmen, weil es ist eine Schule, in der ihr lernen könnt, der macht mir weiß, dass das, was ich selber durch mich lernen kann, durch meine Bildung, dass das nicht so wichtig ist. Und da würde ich immer ein Fragezeichen dahinter setzen. Und genau das hat George Orwell gemacht. Das hat aber auch Aldous Huxley gemacht. Das haben auch Leute wie Kallenbach oder Ray Bradbury gemacht mit dem, was sie geschrieben haben.
Magst du da gerade noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Du meinst jetzt bei Ray Bradbury oder bei den anderen Utopisten, sage ich mal?
Ja, sehr gerne. Weil ich glaube, alle, die jetzt hier auch zuschauen, können, glaube ich, auch gerade 2020 so einen kleinen Aufschwung, einen kleinen Pep-Talk aus der Geschichtsschachtel vielleicht tatsächlich gut vertragen.
Ja, also es gibt ja auch Utopien, die ganz neu geschrieben wurden. Zum Beispiel, ich glaube, das ist in Deutschland 1975 erschienen, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, 1975 oder 1976, ein Herr namens Ernest Kallenbach, der hat tatsächlich geschrieben, die USA hat sich geteilt, weil es einen Präsidenten gab, der den Klimawandel geleugnet, da gab es das alles noch nicht, ja, der also Atomkraft will und sowas alles. Und dann haben die Weststaaten, Entschuldigung, sich abgespalten und sich eine Präsidentin gewählt. Das Buch heißt Ökotopia. Und darin beschreibt er die Unterschiede zwischen Leuten, die sehen, Klima verändert sich, Energie sollte nicht verschwendet werden, Konsum ist nicht alles, ja, macht auch nicht glücklich über längere Zeit. Und er lässt dann einen Reporter aus dem normalen USA kommen Richtung diese neue Welt des Westens und lässt den erfahren, wie es sein könnte in einem ökologisch geprägten Staat, wo es auch Technik gibt, wo es aber keine Privatautos zum Beispiel mehr gibt, sondern mit sämtlichen Ressourcen so umgegangen wird, dass man miteinander teilt. Das ist so hochmodern, wenn man das heute liest, denkt man, ah ja, das ist jetzt 2020 geschrieben. Nein, weit gefehlt. Also das wäre zum Beispiel auch etwas, wo man sagen könnte, heute sich das anzugucken, kommt man auch auf Ideen, was man tatsächlich verwirklichen kann schon. Und es gibt jemanden, der hieß Edward Bellamy, der hat 1887 tatsächlich schon ein Buch geschrieben, das heißt Looking Backward 2000 to 1878 und hat ein Buch geschrieben, das so atemberaubend modern ist und das auch in der Zeit, als er es geschrieben hat, so mit großem Interesse aufgenommen wurde, dass zum Beispiel ein Jahr später Clara Zetkin das in Deutsch übersetzt hat und er auf der ganzen Welt Vorträge gehalten hat über die glorreiche Idee, wenn wir Technik einsetzen wollen, müssen wir aufpassen, dass wir diese Technik so einsetzen, dass es die Menschen nicht bequemer macht, sondern dass es die Menschen bildet und sie es besser machen können. Er hat zum Beispiel sowas wie Bildtelefone schon erfunden gehabt und er hat in jedem Haus gab es ein Zimmer, wo man hingehen konnte, sich Kopfhörer aufsetzen und dann war man automatisch mit einem Konzertsaal verbunden und hat dann 1887 Stereo gehört und dann hat er sowas geschrieben wie, wenn man so etwas tut und konsumiert, das ist natürlich fein, aber selber muss man auch was zurückgeben. Selber muss man dafür sorgen, dass genug Bildung und so weiter da ist, dass alle auch partizipieren können. Das, finde ich, ist eine so hochmoderne Angelegenheit. Und vor allem, und das finde ich ganz besonders wichtig, es gibt es eigentlich in absolut allen Utopien, die ich kenne, kenne bestimmt nicht alle, wo immer wieder steht, nur der bequeme Mensch ist der Mensch, den man wirklich regieren kann. Und mit unbequem ist nicht gemeint, dass man nicht einsehen soll, was die Regierung manchmal sagt, ist logisch und gut, sondern es heißt, nicht aus purer Bequemlichkeit, sich um nichts mehr zu kümmern. Nicht aus purer Bequemlichkeit, sich von allem tracken zu lassen. Nicht aus purer Bequemlichkeit WhatsApp zu nehmen, würde George Orwell nicht tun. Würde er nicht tun, weil er darin ein Instrument sieht, gesehen hätte, ihn, ohne dass er einen Einfluss darauf hat, zu lenken.
Ich glaube, da ist etwas, was uns, glaube ich, als Gesellschaft insgesamt dann halt auch zum Teil verloren gegangen ist, ne? Beziehungsweise wo wir halt letztendlich rein erzogen worden auch sind, ne? Dass ja alles, was bequem ist und was bunt ist und wo man nur draufdrücken muss und es passieren dann Dinge, dass das alles ganz toll ist. Und Sachen hinterfragen, selber forschen und so weiter, nur noch sehr begrenzt gefördert wird.
Also, ich finde interessant, dass du das sagst, weil ich bis jetzt immer geglaubt habe, es hat was damit zu tun, dass Leute diese Dinge tun, wenn es nichts kostet. Dass sie, also alles, was erstmal umsonst ist, dass sie das immer erstmal ausprobieren. Und denken, oh, gucken wir mal, kostet mich ja nichts, muss ich nicht weiter, ja. Und dann in Dinge kommen, die sie dazu bringen zu sagen, oh, das finde ich jetzt aber schon so schön bequem, dass ich das jetzt gerne weitermachen möchte. Aber ich würde auch dir folgen. Kann durchaus sein, dass wir gleich rein erzogen werden in dieses, also da muss ich wirklich sagen, ich bin einfach eine komplett andere Generation als du. Ich bin so viel älter.
Ha, das bisschen Vorsprung.
Ja, aber das ist dieser entscheidende Vorsprung, dass meine ersten 30 Jahre eben ohne Mac waren. Ich habe 1987 das erste Mal vor einem Mac gesessen und mich an der Uni mit Konkordanzprogrammen befassen müssen. hätte ich schon mit 10 vor einem Smartphone gesessen, würde ich bestimmt ganz anders damit umgehen. Also ich glaube, dass, dass die Generationen heute, und da bin ich auch ein bisschen neidisch, dass die mit dieser ganzen Technik auf eine Art umgehen, die viel entspannter ist als ältere Generationen. Das heißt, wir sind misstrauischer, das auch ein Stück, glaube ich, aber wir sind auch nicht so entspannt.
Ich glaube, das widerspricht sich auch alles nicht. Also gerade halt ältere Generationen, ne, oder halt auch vor einigen Jahren war das eher noch so mit dem, kostet ja nichts, jetzt probiere ich das mal. Und dann auf der anderen Seite sind natürlich die Leute, die danach kommen, ne, also die vielleicht entweder jünger sind oder die auch schon von den Erfahrungen der anderen dann partizipieren konnten, dass die dann natürlich quasi das verwenden, wo ihnen andere Leute schon gesagt haben, hier nimm mal, das funktioniert. Und kostet nichts.
Ja, du meinst, dass es auch so ein Imitations...
Genau, zum Beispiel.
Das würde dann aber ganz genau in Aldous Huxleys Richtung kommen, der ja in auch in Schöne neue Welt, aber auch in seiner anderen Utopie Island sehr häufig beschreibt, was viele Leute machen, wird von vielen Leuten kopiert. Weil wenn es bei denen gut funktioniert, dann will ich das auch haben natürlich. Und in Schöne neue Welt werden die Leute ja gleich so in Kasten gedrängt, dass sie gleich ihre ureigenste Grundfamilie, auch wenn es Tausende sind, schon haben und die ganze Zeit sagen, also die über mir, die sind, ich bin froh, dass ich das nicht bin, ich bin froh, dass ich nicht die unter mir bin, aber meine Gruppe, die macht, also das ist genau das, was ich brauche, dahin erzogen zu werden. So ein bisschen, finde ich, in so einer Welt leben wir. Leider.
Ja, und was wir von denen auch haben, ist ja diese ganze Konsumgesellschaft, was du vorhin schon angesprochen hattest, ne, mit diesem Ending is better than mending. Alles erstmal weghauen und neu kaufen, weil wir damit ja natürlich dann auch wieder das System befeuern.
Konsum als Religion ist ja wahrlich nichts Neues. Also das ist ja nicht jetzt wirklich unsere Welt alleine. Aber was ich so erstaunlich finde, ist, dass wir so einen neuen Kolonialismus dadurch aufmachen. Ich brauche alle 2 Jahre ein neues Smartphone, also nicht ich, sondern irgendjemand, braucht alle 2 Jahre ein neues Smartphone, weil er ja gar nicht sieht, was in Chile passiert, in der Atacama-Wüste, dass die mal gerade jedes Jahr um 10 Kilometer wächst. Und es eine totale Versteppung einsetzt, weil die da Lithium abbauen. Ja. Wir kriegen gepredigt, wir sollen E-Autos fahren. Na klasse. Hat mir schon mal einer erklärt, was die nachher mit den ganzen Batterien machen? Nee. Ja. Irgendwann kommen sie dann hinterher, vielleicht dann doch lieber Wasserstoff. Aber den Teufel immer mit dem Belzebub auszutreiben, war schon, also ich glaube, das ist Jahrtausende alt. Das sind nicht wir alleine.
Nee, ich glaube, da hatten Römer auch schon entsprechende Systeme für.
Das macht es nicht besser. Nee. Ja. Aber es lässt einfach heutzutage hoffen, dass wir, oder jedenfalls viele von uns auf der ganzen Welt, das sieht man ja bei Fridays for Future, dass sie sich trauen, eher was zu sagen. Und ich bin total stolz auf diese Generation, die sich das traut. Ich finde das großartig, absolut großartig. Dass die nicht die Klappe halten, sondern sagen, hier, unsere Welt, nicht eure, ihr sterbt bald. Sehr gut.
Ja, genau. Und da sind wir auch bei dem, was du vorhin sagtest, halt mit der Bildung, ne? Dass man ja auch selber nachlesen kann. Man kann sich informieren, kann die ganzen Berichte und so weiter lesen und selber zu Schlüssen kommen. Und dass wir überhaupt diese Möglichkeit noch haben. Ich glaube, da haben wir dann halt auch die Unterscheidung zu den Dystopien, die uns jetzt dann halt die Literatur bisher geliefert hat, ne?
Naja, man muss natürlich, jede Dystopie entsteht ja immer auch aus der Zeit heraus, die es hatte. Und in den Zeiten von Thomas Morus, wer hat, konnte denn da lesen? Nicht viele Leute. In den Zeiten von George Orwell und Aldous Huxley. Aldous Huxleys Buch wurde übersetzt und im selben Jahr als Buch verboten. Ja, eben, ach, pff, ne? Wer konnte das dann da noch lesen? Wer konnte sich damit auseinandersetzen? Jedenfalls in Deutschland, meine ich jetzt. 1984 und Schöne neue Welt übrigens führen die Verkaufsriegen in den USA an, seit Trump Präsident ist. Auch interessant, ja, die sind mit da,
Allerdings.
die beiden Bücher sind mit die am meistverkauftesten, ich sage jetzt mal, neue Klassiker, die es in den USA gibt.
Was ja auf der anderen Seite auch, wie ich finde, jetzt einen sehr beruhigenden Aspekt halt auch hat, ne? Wenn jetzt die Menschen anfangen, halt aufgrund einer Beispielevidenz, zu sagen, okay, lesen wir mal, was war denn das, ne? Was wurde uns denn da schon mal an die Hand gegeben als ein Gegenentwurf, ne? Und ich finde das dann total spannend, wenn jetzt auch genau diese Bücher jetzt wieder gelesen werden, ne?
Zumal das, also George Orwell hat ja das Neusprech empfunden, Newspeak, und gesagt, kurze, griffige Dinge, die immer wiederholt werden, werden irgendwann Allgemeingut. Also America first, ja.
Mini-Truth.
Wird irgendwann Allgemeingut, Fake News oder Hallo, alternative Wahrheit? Da muss man
Ja,
erst mal drauf kommen.
ja,
Das ist ja nicht unintelligent. Alternative Wahrheit. Ich bin, also ehrlich gesagt, ich habe das gesehen oder gehört und habe gedacht, Bombe, da muss man mal drauf kommen. Das hätte dir jeder Lektor in jedem Buch rausgestrichen.
Das ist allerdings wirklich wahr. Ich glaube, ganze 2020 kriegst du an keinem Lektorat vorbei.
Und klar, wenn man dann gerade im News-Sprech oder im Neusprech von George Orwell so bleibt und sich anguckt, wie zum Beispiel manche Politiker in Deutschland sich weigern, geschlechtergerechte Sprache anzuwenden, dann ist das genau dasselbe, wenn sie dann behaupten, ja, das ist ja die Diktatur von, nö, das ist die Bequemlichkeit von alten Männern, die nicht sagen wollen, wir haben auch Frauen hier. Ja, bei sowas fällt mir immer ein, Merz hat, als ich noch jung war, dagegen gestimmt, dass Gewalt in der Ehe, Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird. Mit der Maßgabe, in der Ehe kann es keine Vergewaltigung geben. Dieser Mann will jetzt Bundeskanzler werden.
Dann hoffen wir an dieser Stelle, dass für ihn dasselbe gilt wie schon für, wer war es, Adenauer, mit dem es kann einen ja niemand davon abhalten, schlauer zu werden.
Nee, also. Ja, also ich glaube, der wird nur von seiner eigenen Arroganz überholt. Die könnte schlauer sein als er. Aber ansonsten, das glaube ich das nicht. Er wird so tun. Und das ist ja das, was auch Politik so interessant macht. Politik versus Bildung, worum alle Utopien sich kümmern. Politik versus Bildung heißt immer, je mehr du bildest, desto besser verstehst du, was in Politik passiert. Und du siehst die Nebelkerzen, die geworfen werden. Ja, wenn die geworfen worden sind und du stehst mittendrin, vielleicht nicht, aber ansonsten begreifst du, was passiert und kannst es durchdenken. Das heißt, je gebildeter ein Land ist oder ein Volk ist, desto schlechter kann es sich einreden lassen, wie der große Bruder das gemacht hat, dass 2 und 2 5 sind. Nein, in dem Buch steht, eine der demokratietiefsten Dinge ist, wenn ich sagen darf, laut sagen darf, 2 und 2 ist 4. Wenn mir dann aber erzählt wird, das ist eine alternative Wahrheit, dass 2 und 2 5 ist, ich höre das immer wieder, dann fange ich das irgendwann an zu glauben, wie ich oder ersetze es durch das Wissen. Ja, das ist besonders schlimm, wenn ich kluges Wissen dann irgendwann durch ein anderes ersetze.
Und wie es halt auch im Buch war, dass du ja auch oder dass dort ja die Vergangenheit auch ersetzt wurde. Das heißt, die ganzen Geschichtsbücher wurden ja aufgeräumt und an das angepasst, was jetzt halt gerade der politischen Linie entspricht. Mhm. Ne? Und das immer und immer und immer wieder. Ne? Also wirklich so iterativ alles durch und halt auch 2, 3, 5 Mal überarbeitet. Ne?
Und genau, also die Geschichtsschreibung wurde geändert. Sogar die Zeitungsartikel wurden umgeschrieben. Und genau da eigentlich müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Wir haben alle eine koloniale Vergangenheit in Europa und wir müssen endlich anfangen, nicht so zu tun, als wären wir da hingegangen und hätten den Leuten ja nichts weggenommen. Wir haben da ja nur Bildung hingebracht, sondern da müssen wir überlegen, was wir da gemacht haben und denen auch sowas wie Würde zurückgeben. Damit wir die selber kriegen. Wir kriegen ja auch Würde dadurch, dass wir etwas einsehen, wie du so schön gesagt hast. Kann einen niemand davon abhalten, klüger zu werden.
Ich finde ja auch, dass gerade Bildung oder die Erkenntnis, dass man halt auch in einer privilegierten Situation ist, sehr dazu beiträgt, dass man selber in der Lage ist, anderen eine Würde zu geben und zu verleihen, einfach dadurch, dass man alle Menschen letztendlich auf Augenhöhe anschaut, mit ihnen kommuniziert, dass man sich dessen bewusst ist, dass man diese Möglichkeit hat und sie nutzt.
Richtig, und genau da käme dann wieder geschlechtergerechte Sprache auch ins, wenn ich mir angucke, dass es natürlich erstmal schwierig ist zu sagen, Pippi Langstrumpf soll jetzt keinen Südseekönig, glaube ich, mehr hieß er haben, oder nee, jetzt einen Südseekönig und keinen Negerkönig oder sowas. Habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn dann Leute sagen, oh, das finde ich jetzt aber blöd. Ja, Astrid Lindgren ist in einer anderen Zeit aufgewachsen, okay, aber wir können darüber nachdenken, wie es sonst für heute auf die Leute wirkt. Wir dürfen nur keine, und da bin ich ganz, ganz, also ganz, ganz aufmerksam als Schriftstellerin wie du auch und auch noch als Sprachwissenschaftlerin, wie ich ja auch bin, es darf nicht in Zensur ausarten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du während deiner Recherchen das gelesen hast, 1970 hat der Verlag, der Aldous Huxleys Schöne neue Welt rausgebracht hat, es ohne sein Wissen und ohne es im Buch zu zeigen, also irgendwie anzumerken mit Fußnoten oder so, an 75 Stellen modernisiert. Er kriegte das dann irgendwann mit und sagte, ja, der darf das jetzt nicht weitermachen, also ich will wieder mein Buch, denn das ist eine Art von Zensur, die auch nicht sein darf. Wenn ich mich hinsetze und sage, ich möchte aus dem und dem, also die wollten zum Beispiel das Wort Reservat nicht mehr drin haben, weil Reservate in USA, man weiß ja, ne? Kann nicht wahr sein, kann nicht wahr sein. Und das ist dann auch Zensur.
Ja klar, und das ist vor allem etwas, vor allem wenn die Autoren auch noch leben, oder auch Autorinnen, was man ja einfach auch mit ihnen dann diskutieren kann, ne? Und mit ihnen dann halt auch in ein Gespräch kommen kann und sagen so, okay, in der heutigen Zeit, unsere Gesellschaft hat sich gewandelt, was ja auch das Glück ist, dass sie das tut, ja, also überhaupt, dass wir uns als Gesellschaft halt auch weiterentwickeln.
Aber da liegt ja genau der Unterschied, weißt du? Einmal macht es nur der Verlag auf Geheiß von irgendwelchen politischen Strömungen und einmal kommt es aus der Mitte der Gesellschaft. Dann ist es wirklich was anderes, das heißt nicht unbedingt, dass es meine Meinung sein muss. Es kann aber auch sein, Sie haben mich mitgenommen mit dem Argument. Ja, aber wenn es einfach um sozusagen zu zeigen, also wir sind ein republikanischer Verlag oder wir sind ein XY-Verlag, das zu tun, dann wiederum ist es Zensur. Besonders wenn man es nicht mal dem Autor selber mitteilt, wie das da halt passiert ist. Ja.
Ja, und was dann auch wirklich sehr schwierig ist, also um es mal freundlich auszudrücken.
Wir haben gerade in der George Orwell Society eine Diskussion darüber, was jetzt passiert. Also Orwell ist ja im Januar seit 70 Jahren tot. Und das Buch ist jetzt also damit gemeinfrei. Und es gibt bereits im Netz 1984 Versionen, die bereinigt sind. Da kann man nichts mehr machen.
Ja, das ist dann, das Netz vergisst nichts, ne?
Ja, da kann man nichts machen. Aber sagen wir jetzt mal den Fall, jemand sucht sich ein 1984 aus dem Netz und liest es. Und es ist nicht das Original. Und er sagt sich, weiß gar nicht, Big Brother is watching you, ist doch was Schönes, der passt doch nur auf mich auf. Wenn es so umgeschrieben ist, der passt doch nur auf mich auf, dass mir nichts passiert, dann wird es gefährlich.
Ja, und da wäre es dann natürlich auch schön, ne? Und jetzt kommen wir zu dem allgemeinen Ding mit gemeinfrei und den 70 Jahren, also ob wir da vielleicht nicht als Gesellschaft insgesamt nochmal drüber reden sollten, ne? Dass man sagt, okay, es gibt die Möglichkeit für alle, die Originalversionen tatsächlich auch dazu zu haben, ne? Und sei es eine Synopse oder zu sagen, okay, Originalversionen sind dann grundsätzlich, gibt es die, keine Ahnung, bei der jeweiligen Landesbibliothek für alle dann zum Einsehen, mhm. Ne? Damit man eine Möglichkeit hat, das dann halt auch der Welt zu zeigen, ne? Und damit eben nicht die Menschen halt auf die zwei Versionen, die es halt irgendwo im Netz gibt, dann zurückkommen müssen, in Anführungsstrichen.
Mhm. Ja, die meisten Autoren sind dann ja tot, können ja leider da nichts mehr machen. Das sind dann die Verlage. Und da kann man eben einfach nur hoffen, dass die weiter in den Händen sind, dass sie das auch tun. Ist ja nichts dagegen einzuwenden, das trotzdem für 8,99 zu verkaufen. Aber eben gerade, wie ich finde, solche gleichzeitig nicht nur Utopien, sondern Bildungsromane wie Schöne neue Welt oder die ja auch Schulliteratur sind, jedenfalls waren die das früher, da ist es einfach wichtig, dass die auch wirklich jedem zugänglich gemacht werden. Da bin ich völlig deiner Ansicht.
Womit wir eben wieder bei dem ganzen Bildungsbereich sind. Das heißt, ja. Wir können eigentlich zusammenfassen, was wir als Gesellschaft brauchen, um nicht in eine Dystopie zu gleiten, ist Bildung, also flächendeckende Bildung für alle Menschen, ist selbstständiges Denken, ist kritisches Hinterfragen.
Und den Willen, sich nicht gegenseitig auszunutzen.
Da haben wir jetzt ein Problem mit diesem Menschsein, oder?
Naja, also es wird ja nicht mehr lange dauern, dann wird uns ja klar sein, wenn wir so weitermachen wie jetzt, vielen Leuten ist es ja schon klar, geht es nur noch gemeinsam. Wir werden also lernen müssen, Verträge zu schließen, die damit zu tun haben, wie jeder trotzdem weiter Wasser bekommt, wie trotzdem jeder weiter Energie bekommt. Das heißt, das, was jetzt gerade so gegenteilig passiert mit Brexit und so weiter, das wird ja so nicht weitergehen können. Da wird es ja alternative Wahrheiten geben müssen, um dahin zu kommen, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir das alles nur noch gemeinsam schultern können. Und das finden wir gerade in sowas wie Ernest Kallenbachs Ökotopia wunderbar beschrieben. Da finde ich, können die uns einfach extrem behilflich sein, von diesem Gefühl, wenn ich etwas abgebe, habe ich weniger wegzukommen, sondern wenn ich etwas abgebe, dann hat der andere so viel, dass er auch mit mir teilen kann. Das muss allgemeingut werden, statt der Geiz ist geil Philosophie, die wir fast, also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber hier ist es ja unerträglich zeitweise.
Ja, doch, also es gibt ja erfreuliche Communities und so weiter, wo das dann halt doch eher hochgehalten wird, eben mit Sharing is Caring und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, so in der Fläche sind wir da noch ganz, ganz lange nicht, ganz im Gegenteil. Und da ist dann eher das Problem mit dem Ending is better than mending, dass wir halt und da sind wir jetzt auch wieder bei dem ökologischen Gedanken. Wir können halt auch nicht einfach davon ausgehen, dass wir bis zum Erdkern vorbuddeln und überall alle Vorräte einfach platt machen können, ne? Sondern wir müssen halt auch irgendwann lernen, mit unseren Ressourcen, mit dem, was unser Planet hergibt, unser Zuhause quasi hergibt, mit dem auszukommen. Ne? Mhm. Ich glaube, da ist auch noch von uns als Gesellschaft ganz viel notwendig.
Da ist ganz viel notwendig, aber Gott sei Dank haben wir ja eine nachwachsende Generation, die das sehr ernst nimmt. Das finde ich sehr gut. Ich selber merke, dass auch immer mehr Leute meines Alters das Nachdenken befällt, wenn es dann gerade mal wieder einen Starkregen gegeben hat und sowas.
Du, aber nur ganz kurze 30-Sekunden-Anekdote, dass die Möglichkeit hat viele Leute früher ja auch schon. Also mein Vater, der ist jetzt halt auch schon so Mitte 70 und der hat in den 60er, also 1960er Jahren in der Berufsschule gelernt. Übrigens noch während eurer Arbeitszeit werden die Ölreserven zur Neige gehen. Ihr müsst euch was überlegen. Und dem war ja letztendlich auch so, also die in den 60er Jahren bekannten Ölvorkommen waren ja auch tatsächlich dann schon um. Und jetzt dann nur durch Fracking und so weiter sind sie überhaupt dazu gekommen, noch weitere irgendwo aufzutun. Das heißt aber, dass schon in den 60er Jahren in der Berufsschule Leuten im Kfz-Handwerk beigebracht wurde, liebe Leute, überlegt euch was, ne?
Also ich kann dazu nur sagen, ich bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo es einfach klar war, aus allem wird alles gemacht. Alles wird selber gemacht. Ja. Es gab autolose Sonntage. Hoho. einfach um Dinge zu sparen. Das gab es tatsächlich ja alles. Und es gab vor allem auch nicht dieses Gefühl von, ich kaufe mir ein T-Shirt, das ich einmal anziehe. Das gab es gar nicht. Ich habe auch, also ich glaube tatsächlich, dass das etwas war, was so ein Überbordendes war, dass man sich plötzlich alles nehmen konnte, dass man alles, das können ja nur wir. Wir können das. Zufällig. Und auch bei uns kann es nicht jeder. Und dass wir da hinkommen, zu sehen, das ist völlig in Ordnung so. Und noch besser zu sehen, wir müssen die Leute nicht belächeln, die es anders machen wollen, sondern wir können uns da was abgucken. Das ist ja genau gelebte Utopie. Und das ist ja genau das, was alle Autoren, die jemals sowas geschrieben haben wie Schöne neue Welt oder so, im Sinn hatten, dass wir wirklich eine Welt schaffen oder dass wir begreifen, dass es wichtig ist, etwas zu schaffen, was uns tatsächlich lange noch erhalten bleibt, wie unser Wald, wie Kleidung, die angenehm ist und die wir trotzdem 10 Jahre tragen können.
Ja, ja, ganz also, bei dir. Hm.
Von daher glaube ich, dass diese Zeitspanne zwischendrin, wo wir uns einfach in alle Richtungen zu viel geleistet haben. Und damit meine ich auch zu viel Dummheit geleistet haben, nicht nur was zu kaufen, sondern zu viel Dummheiten geleistet haben, dass die ein für alle Mal vorüber sind. Und zwar mit jedem Starkregen und mit jeder Dürre und mit jeder Heuschreckenplage. Und da müssen wir einfach was tun. Ja, da glaube ich, das ist der nächste utopische Ansatz, den wir haben werden.
Der Blick auf die Uhr verrät leider, dass wir auch schon,
okay.
Dass wir tatsächlich auch schon so langsam am Ende unserer Vortragszeit angekommen sind. Ich finde das gerade ganz, ganz schade, Finde das eigentlich ganz spannend, auch mal so Realitätsabgleich mit, was haben wir eigentlich an Utopien, auch an Dystopien schon aus der Geschichte mitgegeben gekriegt, dass wir den hier jetzt mal wagen konnten, zumindest einen Anfang davon. Ganz, ganz herzlichen Dank, Fenner.
Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Das hoffe ich auch. Und ich weiß, du hattest mir verraten, vielleicht können wir das gerade als Nachklapp eine Minute noch ganz kurz machen. Du hattest mir verraten, woher der Name 1984 tatsächlich kommt.
Ja.
Magst du es auch verraten hier?
Ja, kann ich gerne machen. Also die erste Ehefrau von George Orwell, die ja sehr früh verstorben ist, hat ein Gedicht geschrieben, das hieß End of the Century 1984. Und in Erinnerung an sie hat er dieses Buch so genannt. Also nicht irgendwie nur 1948 gedreht, weil das, nein, das war nicht so.
Dankeschön.
Gerne.
Ja, dann verabschiede ich mich hier auch von allen ZuschauerInnen. Und ja, wir hören uns bald wieder. Danke.
Tschüss.